ARD. SWR Kultur. Forum.
Mit Marion Theis. Babyflaute statt Kindersegen. Warum uns der Nachwuchs ausgeht, so heißt unser Thema heute, denn in Deutschland kommen immer weniger Kinder zur Welt. Die Geburtenrate ist so niedrig wie noch nie in der Nachkriegszeit, übrigens auch in anderen europäischen Ländern, von Schweden bis Portugal. Warum halten sich viele Menschen lieber ein Haustier, statt dass sie ein Kind aufziehen? Wie wirkt sich der Kindermangel auf Wirtschaft und Gesellschaft aus? Und wie ließe sich das Leben in Deutschland für Familien mit Kindern attraktiver machen? Darüber rede ich heute mit Matthias Dantelgraber, Bundesgeschäftsführer beim Familienbund der Katholiken. Mit der Politikwissenschaftlerin Lisa Jaschotara-Haller. Sie ist Professorin für Sozialpolitik, Ökonomie sozialer Einrichtungen und sozialer Dienste an der Hochschule Neubrandenburg. Und mit Professor Dr. Katharina Spieß, Direktorin des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung in Wiesbaden. Im letzten Jahr sind in Deutschland rund 654.300 Kinder zur Welt gekommen. 3,4% weniger als im Jahr davor. Das ist laut Statistischem Bundesamt die niedrigste Zahl seit 1946. Frau Spieß, stirbt Deutschland langsam aus?
Das ist, glaube ich, die falsche Frage. Die Frage ist, warum wir jetzt tatsächlich so wenig Kinder haben, wie Sie gerade genannt haben. Und dabei muss man zum einen sehen, dass das eigentlich eine Folge ist und für uns als Bevölkerungswissenschaftler deshalb auch gar nicht so überraschend war, eine Folge dessen, dass die Mütter-Elterngeneration sehr viel kleiner schon ist und deshalb allein weniger Kinder geboren werden, weil wir weniger Mütter und potenzielle Eltern haben. Und auf der anderen Seite geht die Geburtenrate, Sie nannten es auch, nach unten. Und wir können uns fragen, was das für Deutschland bedeutet, aber dass die Kinder ausgehen, diese Frage würde ich so nicht formulieren. Ich würde eher fragen, warum haben wir diesen Trend, wie er ist?
Das werden wir ausführlich besprechen. Gibt es denn Unterschiede in diesem Trend zwischen Stadt und Land oder Bundesländern?
Ja, wir wissen, dass junge Menschen primär eher im städtischen, urbanen Raum leben und deshalb dort wir mehr Kinder haben als im ländlichen Raum. Es gibt auch Ost-West-Unterschiede. Wir wissen, dass insbesondere in Ostdeutschland, aber auch in einigen strukturschwachen westlichen Regionen die Geburtenraten deutlich niedriger sind als in Großstädten zum Beispiel.
Weniger als 1,35 Kinder pro Frau. Der Deutsche Familienbund schreibt zu der aktuellen Geburtenrate, das ist ein dramatischer Weckruf. Und vom Familienbund der Katholiken heißt es, Herr Dantelgraber, das sei alarmierend. Warum ist das für Sie alarmierend?
Also alarmierend ist es für uns durchaus aus persönlicher Perspektive auch, da wir eben von den Familien ausgehend finden, dass die Familien ihre Wünsche nach Familie auch verwirklichen sollten. Und da gibt es ja einen großen Unterschied. Also die meisten jungen Menschen wünschen sich ja Familie und da wäre man durchaus auch bei den Wünschen durchaus in Richtung dieser berühmten 2 Kinder pro Frau, die man theoretisch bräuchte, um die Gesellschaft auf dem gleichen Niveau zu halten. Das heißt, allein dieser Unterschied zwischen den Wünschen und der Realisierung spricht für uns schon ein heftiges Problem an. Das ist die persönliche Perspektive, aber auch gesellschaftlich ist es ein großes Problem, denn ja, wir finden, dass eine Gesellschaft mit vielen jungen Menschen eine lebenswerte Gesellschaft ist, eine Gesellschaft mit neuen Ideen, Innovationen und die Gesellschaft sollte nicht darauf freiwillig verzichten.
Frau Haller, in der Neuen Zürcher Zeitung hieß es vor ein paar Tagen, in Europa tobe der Geschlechterkampf und die jungen Menschen heutzutage, die wollten lieber Selbstverwirklichung statt Kinder. Ist das auch Ihr Eindruck?
Nein. Also an der Stelle sprechen statistische Aussagen auch sehr klar dagegen. Also es gibt einen sehr großen Wunsch nach Familie, nach Kindern, aber der lässt sich eben immer schwerer verwirklichen. Und ich denke, da müssen wir ran als Gesellschaft und da muss die Politik ran und da müssen wir auch über familienpolitische Leistungen und auch Fehlleitungen sprechen an der Stelle.
Der Deutsche Familienverband meint ja, die aktuell niedrige Geburtenrate sei kein historischer Zufall, sondern das Ergebnis einer jahrzehntelangen strukturellen Benachteiligung von Familien. Ist das so?
Ich würde sagen, also aus Sicht des Familienbundes ist das so. Die Leistungen der Familien werden in der Gesellschaft nicht adäquat anerkannt. Und ein ganz plastisches Beispiel dafür ist zum Beispiel die Rentenversicherung, die auf dem berühmten Umlageverfahren aufbaut. Das heißt, man braucht die Kinder zwingend, damit die Rente auch weitergeht. Und interessanterweise haben die Leute, die sich um Kinder gekümmert haben, also insbesondere auch Frauen, dann die niedrigsten Renten. Das heißt, hier sieht man doch eine starke strukturelle Benachteiligung von Familien.
Naja, die Umlagefinanzierung ist ein Punkt, der zu den Auswirkungen zählt, der niedrigen Geburtenrate. Ich denke aber sozusagen, dass sich Konzepte finden, das Sicherungssystem breiter zu finanzieren, zum Beispiel durch eine Mitfinanzierung durch Kapital- und Vermögenseinkommen. Aber an der Stelle denke ich tatsächlich auch, dass die Auswirkungen viel dramatischer sind, weil wir eben de facto Kinderwünsche haben. Also ich selbst kann sagen, dass Mutterschaft die schönste Erfahrung meines Lebens ist. Und da würde ich tatsächlich aus einer hedonistischen Perspektive sagen, es ist dramatisch sozusagen, wenn Leute ihre Wünsche nicht verwirklichen können, erst recht, wenn es aufgrund von ökonomischen Unsicherheiten, also sich Kinderwünsche nicht mehr realisieren lassen.
Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns noch mal detaillierter mit den Gründen für diesen, wie die Wissenschaft es nennt, größer werdenden Fertility Gap, nämlich den Unterschied zwischen der Anzahl der Kinder, die sich Menschen wünschen, und der Realisierung. Und was noch gar nicht jetzt andiskutiert worden ist, dass wir in einer Zeit leben der sogenannten Polykrisen und große Zukunftsängste auch bei Familien und potenziellen Eltern sind, die eben auch mit einer Erklärung sind, warum Kinderwünsche teilweise verschoben werden. Wir wissen auch aus der Literatur, dass wenn Kinderwünsche verschoben werden, dann sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass sie auch umgesetzt werden. Das Ganze ist auch eine globale Geschichte und deshalb haben Sie ja auch in Ihrer Anmoderation gesagt, wir sind keinesfalls in Deutschland die Einzigen, bei denen die Geburtenraten sinken, sondern in vielen, vielen europäischen Ländern.
Also ja, Sie meinen, Krieg oder Klimakrise spielen auf jeden Fall mit eine Rolle, dass die Lage so ist, wie sie ist?
Definitiv. Wir wissen auch und sehen auch, wenn wir uns monatliche Geburtenraten anschauen, dass sowohl die Corona-Pandemie nach einem leichten Anstieg am Anfang tatsächlich zu niedrigeren Geburtenraten geführt hat, dass der Beginn des Ukraine-Kriegs zu niedrigeren Geburtenraten mit verbunden war. Und deshalb ist es ganz wichtig, hier zu sagen, wir haben ganz unterschiedliche Gründe, warum tatsächlich Menschen ihre Kinderwünsche nicht umsetzen.
Ich denke durchaus auch, man muss auf die spezifischen Gründe in Deutschland auch gucken. Und Frau Spieß, Sie hatten ja vorher diese Echowirkung des Geburtenrückgangs erwähnt, der im Grunde genommen zurückgeht auf die 90er Jahre. Und das sind die Jahre der Wiedervereinigung, in der sich unsere kapitalistische Wirtschaft verallgemeinert hat. Und das muss man sagen, auf Kosten der ostdeutschen Bevölkerung. Und besonders sozusagen dort brach die Geburtenrate ein. Und die damals fehlenden Kinder sind heute eben die Generation der 25- bis 35-Jährigen. Und das sage ich jetzt tatsächlich als Professorin in Mecklenburg-Vorpommern, weil hier die Gruppe der Personen im gebärfähigen Alter besonders klein ist. Und ich denke sozusagen, da haben wir durchaus auch deutschlandspezifische Gründe, die zu einer geringen Geburtenrate führen. Also jenseits von Gründen, auch das möchte ich an der Stelle unbedingt ansprechen, dass eben ein zweiter Grund die ungewollte Kinderlosigkeit ist und die eben erschreckend groß ist und die in letzter Konsequenz sich auf drei Gründe zurückführen lässt: medizinische Gründe, Umwelteinflüsse und ökonomische Bedingungen, wobei die medizinischen Gründe häufig eben Umwelteinflüsse sind, schlechte Spermienqualität durch Chemikalien und eben das sogenannte Verschieben des Kinderwunsches aus ökonomischen Gründen. Und da können wir sozusagen an die Politik ran, weil eben unser System in Deutschland ja maßgeblich auf monetären Leistungen fußt. Das heißt, beim Elterngeld die Lohnersatzleistung und eben steuerliche Freibeträge. Und das impliziert ja immer Erwerbsbiografien. Mhm. Und Leute bekommen aber nun mal irgendwie am besten Kinder in einer Zeit, in der sie hierzulande noch nicht erwerbstätig sind. Das ist total logisch sozusagen, da dann den Kinderwunsch zu verschieben, damit man überhaupt einen Anspruch hat auf familienpolitische Leistungen. Mhm. Und ich würde sagen, da müssen wir ran.
Das ist viel auf einmal.
Ja, das ist eine ganze Menge auf einmal. Aber es hat auch ganz gut nochmal gezeigt, dass eben wirtschaftliche Unsicherheiten ein ganz großer Faktor sind bei der Erklärung, warum Kinderwünsche nicht umgesetzt sind. Sie haben das Beispiel Wiedervereinigung genannt. Wir wissen, dass aber nach der Wiedervereinigung, dass wir in den Jahren 2015 bis fast zu 2021 ja sogar einen Anstieg in der Geburtenrate in Deutschland hatten. Also das sich gar nichts bewegt hat und dass die Familienpolitik nicht auch ein Stück weit reagiert hat. Wir haben nach der Wiedervereinigung 2007, wissen wir, die Einführung des Elterngeldes. Wir haben einen massiven Ausbau auch in Westdeutschland bei der Betreuung von Kindern unter 3 Jahren und können sehen, ja, tatsächlich, das sind Maßnahmen, die haben zu einer Erholung bei den Geburtenraten geführt. Und die kommen jetzt aber noch nicht zum Tragen, weil diese Kinder sind noch nicht alt genug, um selbst wieder Eltern zu werden. Also ich will ein Stück weit nur in die Debatte auch differenzierter reinschauen. Und ich glaube, es gibt auch deutschlandspezifische Faktoren, ohne Frage. Es gibt aber auch Faktoren, die eben für ganz Europa zutreffen.
Ich halte es persönlich auch für wichtig, dass man, auch wenn der Staat oder die Gesellschaft nicht alle Gründe für die zurückgehenden Geburten selbst in der Hand hat, dass man sich dann trotzdem auf die Punkte konzentriert, die man beeinflussen kann. Weil, wie Frau Spieß richtig gesagt hat, zeigt durchaus die Geschichte der Familienpolitik in den 2010er Jahren, dass sich auch was bewegen konnte. Also das werten wir auch sehr positiv und da müsste man wieder anknüpfen.
Und der Staat kann auch wirtschaftliche Krisen abfedern. Er kann helfen, dass diese Zukunftsängste, diese Sicherheit, die Familien wollen, dass die tatsächlich auch staatlicher Seite ein Stück weit mit beeinflusst wird.
Da sind wir bei einem Punkt, auf den auch gerade ein neuer UNICEF-Report abzielt. Da geht es um das Thema Kindeswohl. Da liegt Deutschland im unteren Mittelfeld weit hinter zum Beispiel Rumänien oder Irland, vor allem deshalb, weil rund 15% der Kinder in Armut aufwachsen. Gibt es auch immer weniger Babys, weil Deutschland ein tendenziell kinderunfreundliches Land ist?
Ja.
Also das fängt ja allein bei solchen Dingen an, wenn eine Kita gebaut werden soll, dann gibt es ja immer oder sehr häufig auch massive Proteste von den Anwohnern, die sich dann vor dem Lärm scheuen. Oder man diskutiert in Zügen, ob das nicht zu laut ist, wenn Kinder da sind. Und interessanterweise findet man dann die Junggesellengruppe, die ist dann, die auch relativ laut ist, die ist dann anscheinend akzeptierter
lauter.
Die ist einerseits lauter als die Kinder, aber manchmal auch erscheint es so, als ob sie auch sozial akzeptierter sei. Und das wichtigste Thema überhaupt ist natürlich das Thema der Bildungsausgaben der Schulen und auch Kitas, die teilweise nicht im optimalen Zustand sind oder wo man viel machen müsste. Das ist so ein plastisches Beispiel dafür, dass die Kinder der Gesellschaft eigentlich nicht ausreichend wert sind.
Ja, was ich aber dabei auch ganz wichtig finde, zum einen haben Sie jetzt Kinderarmut ein Stück weit mit Kinderunfreundlichkeit zusammengebracht. Ich würde das ganz gerne nochmal trennen. Mhm. Die Frage für mich ist ja auch wieder, wie reagieren Eltern? Weil Eltern sind ja diejenigen, die sich entscheiden, Kinderwünsche umzusetzen. Und deshalb müsste man meines Erachtens, wenn man über Kinderfreundlichkeit spricht, wirklich auch über Familienfreundlichkeit als Ganzes sprechen, nämlich auch über Elternfreundlichkeit. Mhm. Und das hat viel auch damit zu tun, wie wir in den Unternehmen mit Eltern umgehen, welche Möglichkeiten es gibt, Beruf und Familie zu vereinbaren, als ganz, ganz zentralen Faktor. Wir wissen, wir haben die bestausgebildeten Generationen von Eltern und die wollen Beruf und Familie vereinbaren. Und deshalb müssen wir uns Gedanken darüber machen. Ist es zum Beispiel so, dass Besprechungen tatsächlich nicht mehr nach 15 Uhr angesetzt werden in Betrieben? Das sind zum Beispiel die Skandinavier sehr gute Beispiele, die schlichtweg auch den Arbeitsalltag noch sehr viel stärker auf Eltern einrichten. Und das halte ich auch wiederum für eine ganz, ganz wichtige Komponente. Es ist nicht nur das Individuum, es ist nicht nur der Staat, sondern es sind sehr viel mehr Akteure, nämlich Unternehmen, Arbeitgeber, Zivilgesellschaft etc.
Sie sind sich ziemlich einig darin, wenn ich das richtig zusammenfasse, dass Sie sagen, die Menschen in Deutschland wollen im Prinzip mehr Kinder, aber es gibt Gründe, warum sie sie nicht auf die Welt setzen, beziehungsweise warum sie es verzögern. Und wenn wir einerseits sagen, wir wollen Kinder, obwohl sie ja nerven, obwohl sie kosten, obwohl sie manchmal eine Zumutung sind, frage ich mich, welche Kinder wollen wir denn? Wollen wir irgendwelche in unserer kontrollierten, hochtechnologisierten Gesellschaft? Wollen wir irgendwelche Kinder oder wollen wir brave, leistungswillige, ohne Handicaps?
Naja, also ich würde sagen, was für mich tatsächlich ein großer Punkt ist, ist, dass sämtliche familienpolitische Leistungen in Deutschland in letzter Konsequenz an die Erwerbstätigkeit anknüpfen. Also sowohl das Elterngeld als Lohnersatzleistung als auch die ganzen Einkommenssteuerfreibeträge, also der Familienlastenausgleich, und das in letzter Konsequenz erwerbstätige Eltern adressiert. Und mir ist total klar, was der Hintergrund ist, nämlich sozusagen Eltern zu unterstützen, weil man bestimmte Kinder haben will. Aber ich würde behaupten, wir haben uns damit ein klares Eigentor geschossen, weil eben Menschen immer länger brauchen, um in eine Erwerbsbiografie zu kommen, die dazu ausreicht, über den, ich sag jetzt mal, Grundbetrag beim Elterngeld hinauszugehen. Das dauert sehr, sehr lange und insofern müssen wir uns nicht wundern, wenn dann Kinderwünsche verschoben werden. Sinnvoller wäre es doch, Familien in einer Lebensphase zu unterstützen, in der man noch, ich sag jetzt mal, jenseits von Reproduktionsmedizin ohne weiteres schwanger werden kann. Und das ist eben die Lebensphase, in der in Deutschland Menschen noch nicht erwerbstätig sind. Deswegen würde ich sagen, die ganze Erwerbszentrierung der Familienpolitik, auch wenn ich die gleichstellungspolitischen Effekte dahinter total verstehe beim Elterngeld, aber da würde ich sagen, die sind falsch. Und Kinderfreundlichkeit zeigt sich eben auch darin, ob Wohnraum besteht, der bezahlbar ist, ob die Betreuung verlässlich funktioniert, ob Kinder im öffentlichen Raum, das heißt in der Stadtplanung, mitgedacht werden, ob die Familien Zeit haben. Da geht es ja eben einfach nicht nur um Geld an der Stelle.
Aber da müsste man am Elterngeld doch anknüpfen. Ja. Also man kann durchaus beim Elterngeld die Problematik sehen, dass tatsächlich ein gewisser Anreiz gesetzt wird, erstmal sozusagen in einen Job reinzukommen, wo man dann möglichst auch ein ausreichend hohes Einkommen hat, um eine maximale Lohnersatzleistung dann auch zu bekommen. Also diesen Anreiz, den setzt das Elterngeld in gewisser Weise schon. Aber man könnte durchaus ja am Elterngeld auch anknüpfen und beispielsweise dann das Mindestelterngeld zum Beispiel erhöhen und dann dadurch auch Anreize setzen oder die Möglichkeiten schaffen, auch früher Kinder zu bekommen. Denn in der Tat natürlich, wenn man nach der Geburtenrate schaut, ist es natürlich günstig, wenn das erste Kind schon zwischen 20 und 30 kommt und nicht erst nach 30, was momentan, glaube ich, das Durchschnittsalter ist, in dem eine Frau Kinder bekommt, also Anfang 30.
Das sollten wir das Elterngeld ja reformiert werden soll, sprich, es soll daran gespart werden, ja, und die Frage ist, wie man das ausgestaltet.
Darf ich ganz kurz, bevor wir das Elterngeld diskutieren und ob gespart werden soll oder nicht, würde ich gerne nochmal widersprechen bei der Aussage, dass die gesamte deutsche Familienpolitik erwerbszentriert ist. Weil wenn wir zum Beispiel an die vielen, vielen Ausgaben, die die Länder, Kommunen und teilweise ja auch zumindest ein wenig der Bund für die Kindertagesbetreuung ausgeben, dann ist die überhaupt nicht erwerbszentriert, sondern wir haben einen Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz ab dem zweiten Lebensjahr und der hängt nicht mehr mit der Erwerbstätigkeit zusammen. Wir haben ein Kindergeld, wir haben ein Ehegattensplitting, wir haben relativ viele familienpolitische Leistungen, die nicht auf die Erwerbstätigkeit beider Elternteile abzielen. Das wäre mir nochmal ganz wichtig, das auch zu erwähnen.
Ja, also bei der Kinderbetreuung haben wir es ja einfach mit starken Länderdifferenzen zu tun. Hier in Berlin ist es so, dass mein Kita-Gutschein natürlich davon abhängt, ob ich erwerbstätig bin. Und wie viel Betreuungszeit ich in der Kita habe, hat damit zu tun, wie lange ich erwerbstätig bin.
Jedes Kind in Berlin hat einen Anspruch auf 6 Stunden, egal ob die Eltern erwerbstätig sind oder nicht.
Ist das Theorie oder Praxis?
Trotzdem ist es natürlich so, dass ich auch sagen würde, dass die Kinderbetreuung oder der Ausbau der Kinderbetreuung geradezu ein Paradebeispiel der erwerbszentrierten Familienpolitik war, wo man eben das Elterngeld kombiniert hat mit dem Ausbau der Kinderbetreuung, um eben auch die Erweiterung der Erwerbstätigkeit zu ermöglichen. Also an
Weil
der
das
Stelle,
ja auch ein Wunsch der vieler Familien war. Das war genau, ja ein also Wunsch von vielen Frauen.
Ich spreche auch gar nicht dagegen, aber sondern von der Einordnung her. Andererseits gibt es natürlich auch noch familienpolitische Leistungen oder zumindest Maßnahmen, die nicht direkt an die Erwerbstätigkeit anknüpfen. Das sind eher halt die traditionelleren Leistungen, beispielsweise das Kindergeld oder auch das Ehegattensplitting und solche Leistungen.
Aber ich weiß nicht, also ich möchte mal ganz kurz rein, das Ehegattensplitting bekommt man doch nicht, wenn man nicht erwerbstätig ist. Das Ehegattensplitting bekomme ich jetzt seit einem Jahr, wo ich Professorin bin. Endlich bin ich auch mal in der Lohnsteuerklasse 3 und ich weiß sehr genau, dass ich das Ehegattensplitting davor nicht bekommen habe. Und das Absurde an diesem Ehegattensplitting ist ja, dass es auf dem Konto des erwerbstätigen Ehegatten landet und nicht bei der Person, die Reproduktionsarbeit leistet. Also man bekommt ja kein Ehegattensplitting, wenn man nicht erwerbstätig ist. Das stimmt ja einfach nicht. Wenn beide Elternteile...
Doch, natürlich. Natürlich kriegt man Ehegattensplitting, wenn eine Frau nicht erwerbstätig ist. Und viele, viele Studien zeigen ja genau, dass das Ehegattensplitting erwerbsmindernd wirkt, weil in der Regel die Männer mehr verdienen und es sich dann die Frauen sind, bei denen es sich nicht mehr lohnt, tatsächlich ihre Erwerbsarbeit auszuüben. auszudienen.
Die meisten Paare in Deutschland haben getrennte Konten und ich kenne nicht eine, also das können Sie mir jetzt nicht erzählen, dass es eine einzige Person in Deutschland gibt, die erwerbslos ist und auf deren Konto Ehegattensplitting eingeht.
Das Ehegattensplitting ist ja keine Leistung, die ausgezahlt wird, sondern es ist ein Steuervorteil für denjenigen, der die Steuern bezahlt in einem Haushalt.
Das problematisiere ich gerade an der Stelle.
Und Tatsache ist ja, dass das Ehegattensplitting reformiert werden soll. Der Finanzminister will daran und er will auch die kostenlose Mitversicherung des Ehegatten abschaffen, um einfach Frauen zu unterstützen, die in den Beruf zurück wollen. Was aus Ihrer Meinung wahrscheinlich eine sinnvolle Lösung wäre, oder?
Aus Familienbundsicht ist es eine falsche Ansicht, weil das Ehegattensplitting nicht ein bestimmtes Familienmodell bevorzugt, sondern alle Ehen mit dem gleichen Gesamteinkommen werden gleich besteuert. Und insofern dient das Ehegattensplitting der Steuergerechtigkeit und einer Besteuerung nach Leistungsfähigkeit. Da wird häufig sozusagen auch vieles falsch dargestellt. Was man machen könnte, ist, dass man die Steuerklassen reformiert, weil in der Tat die Steuerklassenkombination 3 und 5 extrem nachteilig für die Geringverdiener ist. Aber das Splitting selbst ist durchaus eine sinnvolle Maßnahme der Steuergerechtigkeit.
Also aus einer familien- und bildungsökonomischen Perspektive ist es keine sinnvolle Möglichkeit, sondern es ist wäre sehr viel besser, zu einem Realsplitting überzugehen, weil wir eben auch nicht alle Paare gleich behandeln. Vom Ehegattensplitting profitieren bekanntermaßen auch nur verheiratete Paare. Paare, die sich nicht dafür entscheiden, profitieren nicht davon. Und wir wissen, das zeigen alle Studien, dass sie tatsächlich verhindern, dass Frauen auch selbst dann, wenn sie keine Kinder mehr haben, in der Teilzeitfalle verharren, ihre Arbeitszeit nicht ausdehnen und damit ihre Wahrscheinlichkeit, auch von Altersarmut betroffen zu werden, signifikant steigt. Wir sind neben den Niederlanden und Österreich in Deutschland Teilzeit-Europameister bei der Erwerbstätigkeit von Frauen. Und das zeigt ja schon, dass unser Ehegatten-Splitting-System massive Anreize hat, eben auch dann, wenn keine Fürsorgearbeit mehr geleistet wird, wirklich Ehen zu subventionieren.
Das Ehegattensplitting ist auf der einen Seite, wie Frau Spieß gesagt hat, richtig geschlechterpolitisch ausgesprochen ungerecht. Und auf den Punkt wollte ich eben hinaus. Das Geld landet in der Regel auf den Konten der Ehemänner. Das Geld erreicht nicht Familien. Es ist nicht garantiert, dass Männer das Geld weitergeben in die Familie. Insofern eine völlig ungeeignete familienpolitische Leistung. Auf der anderen Seite ist es ein Rieseninstrument zur Umverteilung von unten nach oben. Das muss man auch deutlich sagen. Und darüber hinaus kommt es stärker im Westen an als im Osten, was daran liegt, dass im Osten nach wie vor die Geschlechterarrangements egalitärer sind als im Westen und die Männer nicht so viel verdienen.
Und ich würde eben sagen, dass das Ehegattensplitting gar nicht in erster Linie eine Familienleistung ist, sondern eine Leistung, um gerechte Besteuerung für Ehen abzubilden.
Das Ehegattensplitting ist das sind wir, glaube ich, alle einer Meinung, keine Maßnahme, die letztendlich Kinder fördert.
Ja. Babyflaute statt Kindersegen, warum uns der Nachwuchs ausgeht, das ist das Thema heute im Forum bei SWR Kultur mit Professor Katharina Spieß vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung, mit der Politikwissenschaftlerin Professor Lisa Jaschotara-Haller und mit Matthias Dantelgraber vom Familienbund der Katholiken. Wir sind mitten in der Diskussion darüber, welche Maßnahmen familienpolitisch sinnvoll sind. Wir haben geredet über Ehegattensplitting, was eigentlich nicht wirklich eine familienpolitische Maßnahme ist, was aber reinwirkt in den Bereich. Wir haben geredet über Elterngeld, das reformiert werden soll, aber wir haben das nur angerissen bisher. Die Frage ist, wie würde man es am besten machen, sodass Familien und Kinder davon profitieren?
Also aus meiner Sicht müsste man halt auf verschiedene Dinge achten. Also der eine Punkt wäre die Gerechtigkeit, also die Anerkennung auch von den Familienleistungen bei der Besteuerung und der Abgabenerhebung. Das wären dann solche Dinge wie, dass man beispielsweise in der Sozialversicherung eigentlich auch berücksichtigen müsste, dass man diese Umlageverfahren eben auch durch Kindererziehung stärkt. Dann braucht man Maßnahmen zur Armutsvermeidung. Da ist dann wichtig, dass das Kinderexistenzminimum, das zwingend abgesichert werden muss, dass das dann auch ausreichend hoch ist und ausreichend berechnet wird. Und der dritte Punkt wäre das, dass man aus meiner Sicht rauskommen muss aus diesem Streit um verschiedene Familienformen und was jetzt die beste ist und die günstigste, sondern eigentlich sollte man den Familien Angebote machen, Optionen machen, geben, dass sie ihr Leben so leben können, wie sie sich das vorstellen. Und das natürlich auch eine sehr gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf gegeben ist. Denn natürlich wünschen sich viele Familien das heutzutage. Aber dass man auch nicht das Kind mit dem Bade ausschüttet und dann meint, man muss jetzt traditionelle lebende Familien dann stärker besteuern als bisher. Man muss da einen Ausgleich geben und den Familien sozusagen Optionen anbieten. Und wenn Familien das haben, dann fällt es ihnen auch leichter, sich für Kinder und Familie zu entscheiden.
Das klingt ein bisschen vage. Können Sie da ein bisschen konkreter werden? Ich hatte ja die Frage nach dem Elterngeld aufgeworfen.
Also ich lasse jetzt mal den Punkt außen vor, dass die Kassen sehr knapp sind, aber man könnte den Vätern mehr...
Das sollten Sie aber nicht außen vor lassen. Wir würden schon gerne realistisch diskutieren, sonst macht es ja keinen Sinn. Ja. Also wie könnte es tatsächlich funktionieren? Das würde ich schon am liebsten
dann
von
könnte
Ihnen wissen.
Okay, dann könnte man natürlich sozusagen, wenn man... unter der Maßgabe, dass sehr wenig Geld zur Verfügung steht, kann man natürlich schauen. Also ich finde, es muss dann gewährleistet bleiben, dass man auch dieses Jahr noch weiter hat, weil das ist knapp bemessen. Also dann ist es klar, dass das nicht gekürzt werden kann.
Also man kriegt für ein Jahr nach der Geburt Eltern, die nicht arbeiten, kriegen 65% des Nettogehalts.
Also dass man weiterhin mindestens diese 12 Monate hat, das ist unhintergehbar und das muss beibehalten bleiben. Und dann könnte man natürlich schauen bei den Lohnersatzraten. Da kann man natürlich theoretisch rangehen und sagen, brauchen Leute, die ein sehr gutes Einkommen schon haben, brauchen die dann diese ganz hohe Lohnersatzrate oder könnte man das dann möglicherweise etwas egalitärer gestalten? Also sozusagen an die Höhe der Leistung. Das wäre was, wo man anknüpfen kann. Ansonsten würde ich durchaus dran denken, auch den Vätern noch Angebote zu machen, dass Väter noch weitere Monate bekommen. Die sind auch vergleichsweise günstig, weil sie nämlich nur ungefähr zur Hälfte in Anspruch genommen werden. Insofern wäre ist nicht erfreulich, aber sozusagen, wenn ich jetzt mal hier die realistische Finanzperspektive einbringe, dann wäre ein weiterer Monat für Väter oder auch 2 Monate wäre durchaus gar nicht so teuer und das könnte man durchaus an anderer Stelle kompensieren.
Na, das Paradox im Elterngeld, Entschuldigung, dass ich interveniere, ist ja in letzter Konsequenz, dass wenn wir das Elterngeld nutzen wollen, um die Arbeitsteilung nach der Familiengründung zu egalisieren, dann würde es tatsächlich Sinn machen, aus dieser Perspektive die Lohnersatzrate zu erhöhen, weil wir sehen sozusagen in sämtlichen Studien, wie das Elterngeld wirkt, dass bis jetzt nach wie vor die Väter deswegen so wenig Elternzeit nehmen, weil immer noch geschaut wird, wer verdient mehr in der Familie und macht es sozusagen Sinn oder kann es sich die Familie leisten, auf 30-35% des Einkommens zu verzichten, des Familieneinkommens. Und da wird immer noch das männliche Familieneinkommen, also das männliche Einkommen als Familieneinkommen gewertet. Aus der Perspektive würde es ja Sinn machen, sozusagen höher zu gehen wie in Schweden, also bei 80% oder darüber hinaus. Jenseits dessen frage ich mich, warum sollte sozusagen die Versorgung von Kindern weniger wert sein wie eine Erwerbsarbeit? Aus dieser Perspektive kann man sagen, okay, man sollte das Elterngeld erhöhen. Aus der Perspektive sozialer Ungleichheit ist es natürlich unsäglich zu sagen, die Betreuung eines Kindes ist mehr wert, wenn der Elternteil davor mehr verdient hat. Also ich nehme an der Stelle gerne mein eigenes Beispiel. Zu dem Zeitpunkt, als meine Tochter geboren ist, war ich noch nicht auf einer Professur. Ich habe 300 € bekommen, mein Mann hat die 1.800 € bekommen. Und das ist schon an der Stelle, muss man sagen, eine soziale Ungleichheit, dass wieder Geld ausgeschüttet wird für diejenigen, die ohnehin mehr verdienen und damit einhergehend auch geschlechterpolitisch problematisch, weil Väter de facto mehr Elterngeld bekommen wie Mütter. Und da sind wir in einem Paradox, dass die Reform schwierig macht an der Stelle, würde ich sagen. Je nachdem, ob man jetzt auf soziale Ungleichheit oder auf Geschlechtergerechtigkeit geht. Und ich unterstelle uns allen drei, dass wir beides wollen.
Ich würde ganz gerne nochmal zu dem Aspekt der Einkommensabhängigkeit vom Elterngeld. Wir hatten ja vor 2007 kein an dem Lohn gekoppeltes und nicht so stark gekoppeltes Erziehungsgeld. Und dort haben sich Väter bekanntermaßen ja kaum Elternzeit genommen. Das waren 3%. Jetzt sind wir bei 40, 45, je nachdem. Also da hat sich ganz, ganz viel erstmal getan. Das ist ja, das Glas ist immer halb voll und halb leer. Ich würde auch sagen, wenn wir darüber sprechen, was das Kind kriegt, dann haben wir in Deutschland dafür das Kindergeld. Und das Kindergeld ist im europäischen Kontext und auch im internationalen Kontext in Deutschland sehr, sehr hoch. Das Elterngeld ist per se nicht eine Leistung für Kinder, sondern es ist eine Lohnersatzleistung, genauso wie das Krankentagegeld ja auch in dem Sinne ungerecht ist, weil jemand, der krank ist, mit einem höheren Einkommen, kriegt ein höheres Krankentagegeld als jemand, der ein niedrigeres Einkommen hat. Wenn wir tatsächlich die Effekte von Skandinavien, und Sie haben ja gerade auch zum Beispiel Schweden genannt, dann haben wir überall eine am Lohn gekoppelte Lohnersatzleistungen beim Elterngeld, weil man ja Familien, und das ist ja der Gedanke dahinter, der uns nicht wegrutschen darf, in dieser Phase, wo sie sich ganz um das Kind kümmern, auch ein Leben ermöglichen wollen, was sie auch vorher gehabt haben. Also ähnlich dem, dass man sagt, Lebensstanderhaltung. Das ist das eine. Ich würde gerne noch mal was zu dem anderen Aspekt sagen, der gleichstellungspolitischen Perspektive, die ja auch viel damit zu tun hat, dass Mütter sich vielleicht überlastet fühlen. Viele Mütter fühlen sich erschöpft, sie sind doppelt belastet, Armutsfalle. Also was machen wir dann, damit wir tatsächlich Frauen aus der Armut rausholen und Frauen tatsächlich auch entlasten? Alle Studien zeigen, die Hausarbeit ist immer noch nicht gleich verteilt. Ich bin dafür, dass wir tatsächlich das Elterngeld auch so verteilen, dass die Monate, sehr viel mehr Monate von den Vätern auch genommen werden sollten, beziehungsweise wir ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel, da gibt es viele gute Modelle, auch im vorletzten Familienbericht wurden gute Modelle dazu dargelegt, damit der Anteil der Väter, die sich an Fürsorgearbeit beteiligen, wirklich ansteigt und damit auch Mütter entlastet werden und Mütter aus der Altersarmut herausgeholt werden.
Lassen Sie uns mal, weil wir nur noch wenig Zeit haben, vom Elterngeld wegkommen und zumindest noch mal kurz andere mögliche familienpolitische Maßnahmen ansprechen. Da gibt es ja zum Beispiel Vorschläge, die Mehrwertsteuer für Kinderbedarf abzuschaffen, ein staatlich gefördertes Startdepot für jedes Kind einzurichten. Dann gibt es noch die Frage, ob man nicht die Infrastruktur, die unterstützende, für vor allen Dingen für Mütter ausbaut, für Eltern, von der Hebamme bis zur Erziehungsberatung. Gleichzeitig wird bei der Kinder- und Jugendhilfe demnächst wahrscheinlich gekürzt. Also in dieser Gemengelage, wo würden Sie sagen, muss man da unbedingt noch mal einhaken, welche Maßnahme würde wirklich helfen und was auf gar keinen Fall?
Ich würde sagen, wir dürfen keinesfalls bei der Infrastruktur für Familie kürzen. Ich bin sehr dafür, auch gerade, weil es ein sehr niederschwelliges Angebot ist, Zentren für Familie zu unterstützen als Anlaufstelle im Sozialraum, als Anlaufstelle für Familien, wo sie sowohl bei ihren Belastungen Unterstützung finden können, wo sie aber auch andere Unterstützungsleistungen finden können. Das wäre etwas, wo ich finde, auch die Regionen, die jetzt aufgrund des Geburtenrückgangs eigentlich von der demografischen Rendite profitieren, weil sie nämlich jetzt mehr Geld in Anführungszeichen frei haben, die können sagen, wir werden zu den familienfreundlichsten Kommunen, indem wir ein Infrastrukturangebot für Familien anbieten, das tatsächlich neue Familien zu uns zum Beispiel nach Neubrandenburg ziehen.
Ich fände es tatsächlich an der Stelle auch nochmal spannend, weil wir vorher das Thema Kinderarmut hatten. Also neben dem Ausbau der Infrastruktur, wo ich auch sagen würde, das ist der absolut wichtigste Punkt und selbstverständlich darf bei der Kinder- und Jugendhilfe nicht gekürzt werden. Aber lassen Sie uns auch nochmal über die Kindergrundsicherung sprechen. Das war ja nun irgendwie ein Entwurf, den Lisa Paus in der letzten Ampelregierung ins Rennen gebracht hat. Und ja, da wurde so viel dran rumgedoktert, dass sie zum Schluss nicht mehr ganz zu erkennen war. Aber die Idee an sich war doch gut, oder?
Also die Grundidee ist auf jeden Fall richtig. Also mit den Grundgedanken, dass man das Kinderexistenzminimum absichert und dass man es den Familien einfacher macht, dass man Leistungen auch zusammenfasst. Diesen Gedanken sollten wir nicht verlieren. Und der wird ja momentan auch in der Sozialstaatskommission besprochen oder beziehungsweise in dem Prozess, der die Empfehlung der Sozialstaatskommission umsetzen soll. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man also einerseits das Existenzminimum sicher absichert durch in ausreichender Höhe und dass man andererseits versucht, Leistungen zusammenzufassen, sprich zum Beispiel den Kinderzuschlag oder das Wohngeld. Das sind ja momentan Leistungen, die in der Diskussion sind. Dieser Gedanke ist absolut richtig und wichtig.
Jetzt haben wir wieder vergessen, dabei zu berücksichtigen, dass wir ja kein Geld mehr haben, ne?
Ich finde ehrlich gesagt auch, das ist ein Teil, den sehe ich anders. Also ich halte Vorlesungen zur Ökonomie. Wir leben in einem Staat. Es gibt ja Möglichkeiten, wie Staaten an Gelder rankommen. Und da fallen mir viele ein. Und ich hatte zu Beginn ja gesagt, so, es gibt einfach auch andere Möglichkeiten, familienpolitische Leistungen oder sozialpolitische Leistungen zu finanzieren, wie das im Moment der Fall ist. Und ich finde nicht, dass man dieses Paradigma von leeren Kassen durchziehen muss und deswegen sozusagen keinerlei Handlungsspielraum mehr hat, weder bei der Kinder- und Jugendhilfe noch in der Familienpolitik. Das ist ein Paradigma, das man so nicht mittragen muss.
Ich würde da eine andere Perspektive noch mit drauflegen, dass wenn wir jetzt nicht in Kinder investieren, glaube ich, wird die ganze Sache noch teurer. Und das ist eigentlich der springende Punkt, weil wenn wir an unsere zukünftige wirtschaftliche Entwicklung denken, wenn wir daran denken, wie unsere Gesellschaft aufgebaut ist, wir müssen, weil wir auch weniger Kinder haben, wirklich in jedes Kind noch sehr viel mehr investieren als bisher, weil wir es uns schlichtweg nicht leisten können, Kinder zurückzulassen in einer alternden Gesellschaft. Und deshalb ist es noch viel, viel teurer, wenn wir versuchen, dann über andere Maßnahmen, zum Beispiel in 20 Jahren Fachkräfte nach Deutschland zu kriegen, etc., etc. Also wir müssen und dürfen nicht nur kurzfristig denken, sondern wir müssen auch nachhaltig denken. Und dann ist die ganze Sache eigentlich billiger. Es gibt ja diesen schönen Spruch, in Bildung investieren ist teuer, aber nur eines ist noch teurer, nicht in Bildung zu investieren.
Was befürchten Sie denn da, Frau Spies? Geht es Ihnen um den Punkt, dass das Land träger wird, vorsichtiger, stagniert und dass es mehr auf die Gegenwartssicherung schaut, statt auf den Zukunftsausbau?
Ja, das hat damit zu tun. Das ist ja bei Bildungsinvestitionen immer die große Krux. Und gerade zum Beispiel auch, wenn wir uns fragen, es gibt zig Analysen, die zeigen, dass es besonders eine hohe Rendite ist, wenn ich früh in Kinder investiere. Also wenn ich in ein gutes erstes Jahr, wenn ich in gute Kitas investiere, dann kann ich in 30, 40 Jahren immens viel sparen. Aber das ist keine Perspektive, die in der Politik eingenommen wird, sondern die Politik, was ich auf der einen Seite auch verstehe, lebt in viel kürzeren Zyklen. Und das führt dann dazu, dass gerade diese Bereiche, deren Rendite, ich bin von Haus aus Ökonomin, sehr viel später erst erwirtschaftet wird, dann oft eben sehr viel geringer bedacht werden und man sehr kurzfristig tatsächlich denkt und nicht denkt, was kann ich eigentlich schon in der Schule sparen, schon selbst 6 Jahre später, wenn ich Kinder in der Kita gut fördere und gut vorbereite und begleite.
Also da bin ich absolut auch bei Frau Spies, dass natürlich Kinder eine Investition sind und man das nicht vernachlässigen kann und dass die Politik eben zu sehr auf die Gegenwart bezogen ist, gerade auch, weil man eben die nächste Wahl gewinnen möchte. Aber dass es ökonomisch natürlich Sinn ergibt, in Familien zu investieren und dass wir momentan sehr viel Geld auch in Bereichen ausgeben, die überhaupt keine Investitionen sind. Also beispielsweise im Bereich der Rüstung, so wichtig die Verteidigungsfähigkeit auch ist. Auch die das Schuldenbedienen ist ja auch kostet jetzt im Haushalt dann 80 Milliarden pro Jahr. Demnächst hat sich verdoppelt von 40 Milliarden. Wir haben einen riesigen Zuschuss zur Rente. Also es gibt sehr viele Posten, die überhaupt keine Investitionen sind. Und bei Familien, da würde sich das langfristig rentieren. Und deswegen darf gerade an dieser Stelle nicht gespart werden.
Das klingt für mich gerade so, als wäre Kinderkriegen überhaupt keine Privatsache mehr. Ist das so?
Nein, das ist nicht so. Natürlich ist Kinderkriegen in erster Linie mal eine ganz private und individuelle Entscheidung. Und jede Person sollte für sich entscheiden, wie viele Kinder sie bekommen möchte. Aber gleichzeitig muss der Staat also die Freiheit auch bieten, Kinder zu bekommen. Also Freiheit ist ja nicht nur Freiheit von etwas. Also es muss Freiheit von Zwang geben, Kinder zu bekommen. Aber der Staat muss schon Wege eröffnen, dass Familie lebbar ist. Und dafür muss man eben investieren. Also Freiheit zu Kindern stärken. Und das ist die Aufgabe der öffentlichen Hand.
Und wir sind dann wieder an dem Punkt, den wir alle eingangs ja gesagt haben. Es ist ja nicht so, dass in Deutschland die Menschen sich keine Kinder wünschen. Und der Staat sollte sich weniger eine pronatalistische Geburtenpolitik machen, sondern der Staat sollte sich fragen, wie sind die Präferenzen der Bevölkerung? Und die kennen wir. Gleichwohl ich auch sagen muss, wir inzwischen neuere Analysen zeigen, dass die ideale Kinderzahl sogar etwas zurückgeht. Aber nichtsdestotrotz liegt sie noch weit über der realisierten. Und das muss doch die Politik interessieren. Die muss doch interessieren, warum setzen Menschen ihre Kinderwünsche nicht um? Liegt es daran Zum einen hat es biologische Ursachen, hat es Ursachen, weil sie sagen, die Familienpolitik in Deutschland könnte noch mehr tun, hat es Ursachen, weil die Arbeitswelt nicht familienfreundlich ist. Und dann sind wir wieder praktisch ja, am Beginn unserer Diskussion.
Die teilweise rechtsextreme AfD schlägt ja vor, um die Geburtenrate zu steigern, dass die Mütter vor allen Dingen zu Hause bleiben, sich um ihre Kinder kümmern sollte und dass es darum gehe, in Familienschule und Medien den Respekt vor dem Leben und ein positives Bild von Ehe und Elternschaft zu vermitteln. Hat sie da einen Punkt? Würde das was bringen, wenn man da ein bisschen mehr drauf guckt?
Ich glaube nicht, weil ich wiederhole mich, haben wir ein positives Bild von Elternschaft. Deshalb wollen ja auch viele Menschen in Deutschland Kinder kriegen und wollen Familie gründen. Familie ist auch bei Jugendlichen, bei den Wertebereichen ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und es ist nicht so, dass die Frauen sagen, wir wollen 100% zu Hause bleiben. Und auch Männer wollen nicht 100% zu Hause bleiben. Aber beide wollen Beruf und Familie mit vereinbaren. Und das ist ganz wichtig, dass da Familienpolitik und auch Bildungspolitik, Gesellschaftspolitik, Arbeitsmarktpolitik ansetzt.
Nochmal ganz kurz zu dem Privatisierungsparadox. Die Frage, ob das Kinderkriegen privat sei. Und da haben wir dieses Privatisierungsparadox, dass die Verantwortung für Kinder individualisiert wird, obwohl die Folgen kollektiv sind. Und ich denke, in Bezug auf die AfD, sie wäre nicht so erfolgreich, wenn sie bestimmte Missstände in unserer Gesellschaft nicht trefflich benennen würde. Das Problem, was dahinter liegt, ist, dass ihre Lösungsvorschläge genau in die falsche Richtung schlagen. Also sozusagen ihre Analyse, dass der steigende ökonomische Druck auf Familien zu erhöhten Trennungsraten von Eltern führt und auch dazu, dass sich dann weitere Kinderwünsche, also ein zweites und drittes Kind häufig nicht mehr realisierbar ist, das ist ja eine richtige Analyse. Aber dem wollen sie eben begegnen mit dem Ausbau von steuerlichen Familienförderung, die, wie gesagt, nicht bei Kindern ankommt, mit einem Familiensplitting und mit einem Abbau der Kindertagesbetreuung, was in letzter Konsequenz die einzige Entlastung ist für Familien. Also auf der einen Seite ist die Analyse, Familien sind überlastet. Und die Lösung ist dann, okay, wir wollen sämtliche entlastende Strukturen abbauen. Also da muss man sehr genau hingucken bei der AfD, würde ich sagen.
Wir wissen, dass tatsächlich zum Beispiel in den skandinavischen Ländern und dann, wenn Vereinbarkeit wirklich gut realisiert werden kann, also in Ländern, die keines konservatives Weltbild haben, um auf Ihre Frage ranzukommen, sondern der Gleichstellung mehr Raum einräumen, dass da tatsächlich die Geburtenrate tendenziell höher ist. Ich habe das sage, zurzeit sinkt sie auch in Schweden, zurzeit sinkt die Geburtenrate auch in Frankreich, wo sie jahrzehntelang sehr, sehr hoch war und wo auch sehr viel für Vereinbarkeit von Beruf und Familie getan worden ist.
Wir haben noch eine relativ hohe Geburtenrate in Israel, rund 2,9 Kinder je Frau. Im Schnitt eine relativ frühe Familiengründung. Die Eltern sind noch eher jung im Vergleich zu Deutschland. Lässt sich von dort noch etwas für uns lernen?
Also ich bin keine Israel-Expertin. Ich glaube, dass auch Israel ein sehr spezifischer Fall ist, aus ganz unterschiedlichen Gründen heraus. Wir haben da teilweise auch eine Kibbutz-Struktur, die auch zeigt, quasi, da fängt die Gesellschaft etwas mit ab. Ich würde gerne immer auch im europäischen Kontext bleiben und da haben wir die höchste Geburtenrate jetzt gerade bei Bulgarien, was ein Land ist, was in der letzten Zeit sehr stark aufgeholt hat. Solche Beispiele, glaube ich, sind wichtiger, um jetzt nicht zu sagen, dieses Spezifikum Israel können wir 1:1 auf Deutschland übertragen.
Das ganz bestimmt nicht, aber man kann sich ein paar Kleinigkeiten von Israel abgucken. Also Israel hat natürlich eine sehr, sehr pronatalistische Politik, die zum Beispiel auch darin besteht, dass Kinderwunschbehandlungen durch den Staat finanziert werden, bis hin zu Leihmutterschaft. Da bin ich jetzt kein Fan von. Was man umgekehrt sagen muss, ist, dass der israelische Staat Familien nach der Gründung dann durchaus auch alleine lässt. Also ne, es ist ja, die Geburtenrate ist höher und das hat ökonomische Gründe. Also dass beispielsweise auch gleichgeschlechtliche Paare darin unterstützt werden, Kinder zu bekommen über assistierte Reproduktionstechnologien. Aber es ist nicht alles Gold, was glänzt, wenn man eben dann sich anschaut, wie ist die Unterstützung von Familien im weiteren Verlauf.
Letzte Frage an Sie, Herr Dantelgraber. Ganz kurz, wenn wir positiv aus der Sendung mal rausgehen wollen und vielleicht mit Zuversicht in die Zukunft schauen, was würden Sie sagen? Inwiefern bereichern uns Kinder?
Also Kinder bereichern uns weil sie die Gesellschaft am Leben halten, neue Ideen einbringen. Niemand lacht so oft wie Kinder. Wir wissen noch gar nicht, was die Kinder, die jetzt geboren werden, alles für Ideen entwickeln werden, die diese Gesellschaft weiterbringen. Und dadurch sind Kinder auch Träger von Hoffnung für die Gesellschaft. Also eine positive Zukunft kann man mit Kindern verbinden. Und ich glaube, eine Gesellschaft, die altert, verliert diesen Zukunftsoptimismus. Und daher muss uns allen daran gelegen sein, ob wir jetzt persönlich Kinder haben oder nicht, dass wir Familien stärken und damit auch die Zukunft der Gesellschaft gestärkt wird.
Babyflaute statt Kindersegen, warum uns der Nachwuchs ausgeht, so hieß es heute im Forum bei SWR Kultur mit Lisa Yashodhara-Haller, Professorin für Sozialpolitik, Ökonomie, soziale Einrichtungen und sozialer Dienste an der Hochschule Neubrandenburg, mit Professor Dr. Katharina Spieß, Direktorin des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung in Wiesbaden, und mit Matthias Dantelgraber vom Familienbund der Katholiken. Danke Ihnen. Und wenn es darum geht, Deutschland kinderfreundlicher zu machen, vielleicht haben Sie Lust, sich mal die Mitmachaktion von ARD und UNICEF anzuschauen. Hashtag unsere Kinder. Den Link dazu gibt es auf der Homepage des SWR Kulturforum. Mein Name ist Marion Theis. Danke Ihnen fürs Zuhören.